Das deutsch-polnische Verhältnis. Neustart mit Merz. Germany is back on track, verkündete Friedrich Merz schon vor seiner Wahl zum deutschen Bundeskanzler. Die Ansage richtete sich an die US-Regierung Trump. Doch Merz' erste Auslandsreise als Kanzler führte ihn nicht nach Washington, sondern nach Paris und Warschau. Beiden versprach Merz einen Neustart der Beziehungen. Warum so ein Neustart im Verhältnis zu unserem polnischen Nachbarn nötig ist, wie er aussehen könnte, dazu das Gespräch mit Janusz Reiter. Der ehemalige Botschafter Polens in Deutschland und in den USA ist Vorsitzender des Center for International Relations in Warschau, eines unabhängigen Thinktanks für Außen- und Sicherheitspolitik. Und er sieht das deutsch-polnische Verhältnis im Wartemodus. Guten Tag, Herr Reiter.
Guten Tag, Frau Matej.
Matej fragt. Ein Podcast mit Sabina Matej.
Herr Reiter, bevor wir zu Friedrich Merz' Reise nach Warschau kommen, einen Blick auf seine Wahl zum Kanzler. In der ersten Runde ließen die Abgeordneten seines eigenen Bündnisses Merz ja durchfallen. Erst in der zweiten dann Vollzug. Wie wurde das in Polen gewertet?
Ich könnte nicht sagen, dass das viele besonders beeindruckt hat. Dafür, glaube ich, fehlt die Kenntnis der deutschen Innenpolitik zu sehr. Ich glaube, in wenigen Tagen ist diese Episode, eigentlich nach dem Besuch, ist die Episode vergessen. Das wird keine Rolle spielen.
Also eine Hypothek für Merz-Ansehen im Ausland sehen Sie jetzt nicht?
Nein.
Nun hat Friedrich Merz Warschau gleich nach Amtsantritt besucht, aber vorher war er in Paris bei Präsident Macron. Was sagt das über die Hierarchie deutscher außenpolitischer Interessen?
Das sagt, dass Deutschland sich wieder besinnt auf das bewährte Format Deutschland, Frankreich, Polen. Bewährt jedenfalls in der Sprache, weniger bewährt in der Praxis. Es gibt eine lange Tradition der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Es gibt keine lange Tradition der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Erstens, weil Polen ja als außenpolitischer Spieler oder europapolitischer Spieler ziemlich neu ist, seit 1989. Zweitens hat Polen wahrscheinlich in den ersten Jahren nicht die Kraft gehabt und nicht die Ressourcen gehabt, um eine Außenpolitik zu betreiben, die größeres Format haben könnte. Und Polen ist jetzt eigentlich dazu bereit und fähig, eine solche Rolle zu spielen. Und das weiß man in Berlin auch. Und da es keinen großen Wettbewerb gibt in Europa um oder für eine aktive Politik, man sagt manchmal Führung, liegt es nahe, den Blick zu werfen nach Polen.
Der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul hat ja auch die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks, also dieser Beziehung Berlin, Paris, Warschau, schon angekündigt. Das will er fördern. Mit Polen als gleichwertigem Mitglied in dieser Beziehung?
Ja, das ist das Problem. Polen ist ein Land, dessen größter Vorteil, also Trumpf, darin liegt, dass es wächst. Es wächst ziemlich schnell. Wenn ich die vergangenen 35 Jahre betrachte, ist der Aufstieg wirklich beeindruckend. Trotzdem gehört Polen nicht, auch insbesondere in der Wahrnehmung, insbesondere auch in Deutschland, zu der Gruppe der Länder, mit denen man Politik machen muss, also mit die man erst fragen muss, bevor man etwas entscheiden will. Diese Tradition gibt es im deutsch-französischen Verhältnis, im deutsch-polnischen gibt es sie nicht. Und jetzt muss man etwas tun, nicht weil man das schon immer so gelernt hat, sondern weil man weiß, das ist vernünftig. Es ist auch vernünftig, in einen Partner zu investieren, der wächst. An der Börse ist es so, Unternehmen werden bewertet, nicht nur nach dem Umsatz und dem Gewinn, den sie heute machen, sondern nach den Perspektiven. Also man preist ein sozusagen bevorstehende Wachstum. Wenn man Polen so bewerte, dann ist das Land in der Tat eins derjenigen Länder, und nicht so viele sind es in Europa, die heute geeignet sind, mehr zu tun in Europa, für Europa und dann insbesondere mit Deutschland, auch mit Frankreich. Es gibt andere Formate, aber an Deutschland, wenn man wollte, kommt man nicht vorbei. Es hat keinen Sinn, das zu versuchen.
Aber das hieße auch die Einbindung von Frankreich sowohl als auch Polen. Da wäre dann ein Dreigestirn die europäische Avantgarde. Könnte es sein?
Ja, aber man muss da realistisch sein. Ich glaube, dass nur wenn man realistische Erwartungen hat, man keine Enttäuschung erleben muss. Polen ist, wie gesagt, ein Land, das wächst. Und man muss auch wissen, wo Polen schon heute imstande ist, eine gleichberechtigte Kooperation, in eine gleichberechtigte Kooperation zu gehen. Das ist insbesondere Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Wenn man Verteidigung sich anschaut, Sicherheit, dann ist Polen heute im Grunde genommen besser aufgestellt als Deutschland. Und es spielt auch aufgrund der Geografie eine wichtige Rolle. In diesem Bereich muss man anfangen. Man muss dann auch in andere Bereiche reingehen. Aber hier hat Polen keinen Grund zu irgendwelchen Komplexen. Hier kann das Land und spielt das Land eine wichtige Rolle, hat auch eine Autorität. Und da die Sicherheitspolitik heute in Europa ganz oben steht auf der Agenda, muss man das nicht weiter begründen. Das ist auch das elementare Interesse. In Polen herrscht auch so das Gefühl, naja, wir haben irgendwie Recht gehabt. Das stimmt, das muss man und kann man nicht jeden Tag wiederholen. Das stimmt, weil in Polen, anders als in vielen westeuropäischen Ländern, nie vergessen worden ist, dass Sicherheit eigentlich eine Priorität ist, die man nie von der Agenda absetzen kann.
Wir haben Recht gehabt angesichts der Bedrohung durch Russland.
Angesichts der Bedrohung durch Russland und angesichts eben der Fragilität der europäischen Sicherheit.
Sie haben in einem Essay davon gesprochen, das deutsch-polnische Verhältnis befinde sich im Wartemodus. Warum dieser Stillstand?
Ja, weil ich oft höre, jedenfalls in Deutschland, wir müssen abwarten, bis Polen einen neuen Staatspräsidenten bekommt. Das ist insofern wichtig, als der Wahlkampf, der Präsidentschaftswahlkampf, sehr viel Energie absorbiert in Polen. Und da ist schon ein Problem oder war ein Problem. Auf der deutschen Seite war das die sich abzeichnende Neuwahl, also das Warten auf die neue Regierung. All das ist in Ordnung, das stimmt. Nur das bedeutet nicht, dass wenn die Wahl, nachdem die Wahl in Deutschland stattgefunden hat und wenn die Wahl in Polen vorbei ist, alles ganz anders wird, viel einfacher sind. Na, da sind auch noch andere tiefer liegende Probleme. Wir haben grundsätzlich zwischen Polen und Deutschland eigentlich seit vielen Jahren schon das gleiche Problem. Es ist zu wenig Verständnis auf der deutschen Seite, zu wenig Vertrauen auf der polnischen Seite. Beides muss zusammenwachsen. Es reicht nicht, dass nur das eine und das andere wächst.
Nun, jede neue Bundesregierung in Deutschland nimmt ja Anlauf auf eine engere Zusammenarbeit mit Polen. Das haben Sie beobachtet. Dann verlaufen die Bemühungen aber im Sande. Woran liegt das denn? An diesem Missverhältnis?
Ja, weil zu Politik gehört auch Psychologie. Und insbesondere, wenn man das größte Land in Europa ist, dann muss man auch etwas besser als andere vielleicht die Psychologie der Partner verstehen. In Polen wird immer wieder gesprochen über die Asymmetrie der Beziehungen, also um das Ungleichgewicht. Das stimmt, aber das ist kein Hindernis. Deutschland ist in der Situation eigentlich nur asymmetrische Beziehungen mit anderen europäischen Ländern zu haben. Das schließt doch gute Kooperation nicht aus. In Polen, ich sage Ihnen so, mir hat vor vielen Jahren der später tragisch verstorbene, verunglückte polnische Staatspräsident Kaczyński, mit dem ich politisch eigentlich nicht viel verband, aber er hat mir mal gut erklärt, worum es ihm ging in den Beziehungen mit Deutschland, aber auch mit Frankreich insbesondere. Er sagte mir, ich will eine Situation erreichen, in der Sie, und damit meinte er die Regierenden in Berlin oder in Paris, in eine Situation, in der Sie mich anrufen müssen, bevor Sie eine Entscheidung treffen und nicht erst nachher.
Gleichberechtigung.
Und also nicht mitgenommen werden, sondern mitbestimmen. Und in Deutschland herrscht immer noch die Tradition des Mitnehmens. Also das ist das Denken, wir treffen die Entscheidung, aber wir müssen dabei auch die Nachbarn mitnehmen. Nein, das ist eine paternalistische Haltung. Die kam vor 30 Jahren, wurde die akzeptiert. Die kommt heute nicht gut an. Man kann sie für übertrieben halten, aber das ist eine Realität und die muss man berücksichtigen. Aber deshalb sage ich, glaube ich, auch, wenn wir in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik anfangen, dann muss niemand so tun, als ob irgendwas. Nein, das sind die Realitäten heute so. Deutschland und Polen sind völlig gleichberechtigte Partner. Ohne Polen wird es kein funktionierendes europäisches Sicherheitssystem geben, mit Europa als Teil der NATO, aber Teil der NATO mit einer möglicherweise verringerten Rolle der Vereinigten Staaten. Also wir stehen vor der riesigen Aufgabe, jetzt dieses europäische Sicherheitssystem neu zu gestalten. Amerika zieht sich vielleicht nicht sofort zurück, aber verringert seine Präsenz in Europa. Der Druck aus Russland bleibt. Mit dem werden wir leben müssen über längere Zeit. Und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, vor dieser großen Herausforderung, das europäische Sicherheitssystem, das nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, mit der NATO und mit der EU, das muss sich heute in der völlig neuen Situation bewähren. Wenn es sich nicht bewährt, dann werden diejenigen wie in Russland oder auch in anderen Ländern recht bekommen, die sagten, das war so ein Experiment in Europa, ein Produkt des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg ist vorbei, das Experiment muss zu Ende gehen. Nein, das Experiment darf nicht zu Ende gehen. Man muss nur darüber nachdenken, wie man dieses Experiment fortführt unter veränderten weltpolitischen Umständen.
Nimmt es da nicht Wunder aus, wenn Friedrich Merz beispielsweise nach seinem Besuch in Paris sagt, die Ukraine-Frage lasse sich nur mit Hilfe der USA beseitigen bzw.
mildern? Das ist völlig richtig. Es gibt keinen Grund, warum wir die Amerikaner sozusagen aus der Pflicht entlassen sollten. Wir brauchen die Amerikaner. Und ich glaube, das versteht man heute in Europa besser denn je zuvor. Noch vor 10 Jahren gab es zwischen Deutschland und Polen große Unterschiede in der Wahrnehmung der amerikanischen Rolle. In Deutschland, auch insbesondere in Frankreich, gab es Intellektuelle, die von einer Emanzipation Europas träumten. Die wollten Europa europäischer machen, also weniger amerikanisch. Wer spricht heute darüber? Heute wissen wir, Europa ist europäisch, aber in diesem Europa lässt sich leichter leben, leichter Politik machen, wenn Amerika auch da ist. Auch wenn Amerika nicht mehr so präsent sein wird wie vor 30 Jahren, wie auch heute. Damit müssen wir rechnen, aber wir können uns, glaube ich, eins nicht vormachen. Ohne Amerika wird Europa europäische Politik noch ein Stück schwieriger. Auch weil Amerika zu einer Art innereuropäischer Balance gehörte. Und diese Balance herstellen ohne Amerika wird keine einfache Aufgabe sein. Aber an dieser Aufgabe werden Deutschland und Frankreich und Polen ganz maßgeblich beteiligt sein.
Sie haben nun vorhin auf sicherheitspolitische Interessen Deutschlands und Polens abgestellt. Was wäre denn die richtige Basis für das deutsch-polnische sicherheitspolitische Verhältnis? Welche konkreten Projekte sind da denkbar?
Naja, ich glaube vor allem, das muss den Realitäten entsprechen. Die Realität ist die, Deutschland ist heute in der privilegierten Position, kein Frontstaat zu sein, keine Außengrenze zu haben. Polen hat die Außengrenze. Die Außengrenze der Europäischen Union und die Außengrenze der NATO. Das heißt, Deutschlands Sicherheit wird heute an der polnischen Ostgrenze verteidigt. Ich glaube, es liegt im deutschen Interesse, Deutschland nicht an seiner Ostgrenze, sondern an der polnischen Ostgrenze zu verteidigen. Und dann kann Deutschland ja auch einen Beitrag dazu leisten. Was Deutschland eigentlich tut, man kann viel mehr tun.
In welcher Form?
Interesse, in der Form zum Beispiel, dass man die Sicherung der polnischen Ostgrenze unterstützt. Das ist sowohl außen oder Sicherheits, also im Sinne der Sicherheit nach außen, als auch im Sinne der inneren Sicherheit. Eine der großen Aufgaben, vor denen die neue Regierung steht, ist, eine neue Migrationspolitik zu bekommen. Das kann nicht nur Zurückweisungen an der deutsch-polnischen oder den anderen deutschen Grenzen bedeuten.
Genau, das will der neue Bundesinnenminister ja machen. Also er will die Kontrollen an deutschen Grenzen hochfahren und vor allem Asylsuchende zurückweisen. Das ist es nicht, was Sie sich vorstellen.
Ich stelle mir vor, also erstens, ich glaube, Polen hat gute Gründe, Deutschland Erfolg zu wünschen bei der Neugestaltung der Migrationspolitik. Und ich glaube, es liegt auch im Interesse Polens, Deutschland dabei zu unterstützen. Deutschland sollte dabei aber auch bedenken, diese Zurückweisungen können nicht die Lösung sein, sondern die Lösung muss eben darin sein, dass die Außengrenze der EU besser bewacht wird, sicherer ist. Und Polen hat dort mit einem enormen Druck zu tun. Und dieser Druck wird nicht nachlassen. Und da ist es, glaube ich, eben durchaus im Interesse Deutschlands, Polen dabei zu helfen. Und das ist ja übrigens auch die Außengrenze der NATO. Also hier ist die Unterscheidung zwischen innerer und äußerer Sicherheit überholt. Es geht hier um beide Sicherheitsaspekte.
Wäre das dann nicht eher ein Problem, das man endlich auf europäischer Ebene angehen müsste? Denn letzten Endes ist es dieses Spannungsverhältnis zwischen Schengen-System und Dublin-System, das zu der Migrationskrise geführt hat.
Naja, aber ich würde das nicht jetzt zu einem Gegenstand von Verhandlungen von allen EU-Staaten und der europäischen Institutionen machen, der Kommission, des Parlaments. Wenn wir das tun, dann können wir, glaube ich, lange warten. Die Zeit haben wir nicht. Und das ist ein Interesse beider Länder hier. Das ist ein europäisches Interesse, aber das ist ein nationales Interesse Polens und Deutschlands. Und wir haben einen Interessengleichklang hier. Und wenn wir das nicht nutzen, worauf sollen wir dann warten?
Was stellen Sie sich denn konkret vor?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus vergangenen Zeiten, also den 90er Jahren. Anfang der 90er Jahre kamen Schweden und Dänemark zu der Einsicht, dass sie das Geld, das sie in die Ostseegewässer, in die Reinheit der Ostseegewässer investierten, in ihren Territorialgewässern, dass sie das Geld besser anlegen, wenn sie das in den polnischen Territorialgewässern investieren. Es ist ja das gleiche Meer, das gleiche Wasser. Und für jeden, nehmen wir an, Dollar, den sie in Polen investierten, bekamen sie 3, 4 oder 5 Mal mehr als für den Dollar, den sie in Dänemark oder in Schweden investierten. Sie haben das gemacht. Und davon profitierte Polen, davon profitierten auch Schweden und Dänemark. Polen investiert sehr viel Geld in die Sicherung seiner Ostgrenze. Polen gibt 4,7% des Bruttosozialproduktes für Verteidigung aus. Ich rede nicht davon, dass Deutschland jetzt die Verantwortung für Polens Sicherheit übernehmen soll. Ich rede davon, dass Deutschland erkennen soll, dass an der polnischen Ostgrenze sich auch die Sicherheit Deutschlands entscheidet. Und das könnte auch honoriert werden durch eine Kooperation. Auch übrigens in der Ostsee, da geht es nicht mehr um innere Sicherheit, sondern da geht es um harte Sicherheit. Die Ostsee ist ein Binnenmeer der NATO und der Europäischen Union. Wir haben dort mit einem enormen Druck Russlands zu tun. Die ganze kritische Infrastruktur wird dort fast jeden Tag getestet. Das betrifft Polen und das betrifft Deutschland.
Zum Beispiel getestet durch Sabotageakte.
Ja.
Sie haben vorhin Dänemark genannt. Es gibt ja ein deutsch-polnisch-dänisches Chor. Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren für die Sicherheitsinteressen?
Ja, ich glaube, dieses Korps hat eine hohe Symbolik gehabt, aber es kann heute auch eine echte Rolle spielen. Es spielt eine Rolle, aber es ist nicht dort, wo heute wirklich der Brennpunkt der europäischen Sicherheit ist. Und der Brennpunkt ist im Osten, da an der polnischen Ostgrenze, insbesondere im Nordosten, da wo es in Deutschland gab es in der Zeit des Kalten Krieges das berühmte sogenannte Fulda Gap. Alle in der NATO, auch in Amerika, wussten, was Fulda Gap war. Das ist so die Stelle, wo der Angriff auf die NATO am wahrscheinlichsten, weil die NATO dort am verwundbarsten war. Das ist heute eben, was man heute Suwałki Gap nennen könnte. Ich glaube, es wäre nicht falsch, sachlich und symbolisch, wenn dieses trilaterale Korps da in die Nähe dieses Suwałki Gap verlegt würde.
Also wenn wir dahin blicken, wenn wir auch zum Beispiel auf Dänemark, auf die Balten, auf die Skandinavier gucken, hat Polen denn dann wirklich ein besonderes sicherheitspolitisches Verhältnis zur Bundesrepublik nötig? Denn mit Blick auf die Bedrohung von Osten baut Warschau ja längst auf die Balten und Skandinavier. Ist das nicht viel näher liegend?
Das ist das sind keine konkurrierenden Ziele. Ich glaube, es wäre, wenn wir auch über das europäische Sicherheitssystem sprechen. Das kann man ohne Deutschland nicht einrichten. In der NATO spielte Deutschland auch eine ganz wichtige Rolle. Und wir verabschieden uns ja nicht von der NATO. Wir müssen nur als europäischer Teil der NATO mehr Verantwortung übernehmen. Und da muss Deutschland einen Beitrag leisten, der seiner Wirtschaftskraft und seinen Interessen entspricht, auch seiner geografischen Lage. Ich muss doch niemanden überzeugen, dass Deutschland ein ganz elementares Interesse hat an dem Überleben des europäischen Sicherheitssystems. Das ist das ganze deutsche Geschäftsmodell, sozusagen das Wirtschaftliche und das Politische hängt davon ab oder hängt daran. Das ist eben der Grund, warum Deutschland auch ein besonders elementares Interesse hat am Überleben der Europäischen Union und am Überleben der NATO oder wie die auch immer sich weiterentwickeln wird. Wenn Europa zerfällt in rivalisierende Einzelstaaten, dann wird Deutschland kein Nutznießer sein. Auch Polen wird dabei nicht gewinnen. Ich glaube, es gibt keine zwei anderen Länder, die so direkt und so hart betroffen sein würden von einem Zerfall des europäischen Systems wie Deutschland und Polen. Polen aufgrund seiner geografischen Lage, Deutschland auch aufgrund seiner geografischen Lage, aber auch aufgrund seines Gewichts, seiner Größe. Das war ja immer das Worst-Case-Szenario in Deutschland, dass es eine Koalition gibt von Staaten, die sich von Deutschland bedroht sehen und die deshalb zusammenkommen gegen Deutschland. Die Zeit ist vorbei, aber die Zeit kann zurückkommen. In der Welt ist die Zeit nie vorbei gewesen. Und jetzt sind wir unter dem Druck der Außenwelt. In der Außenwelt haben wir es zu tun mit einem Schwenk weg von Institutionen und von Normen hin zur reinen Machtpolitik. Dem werden wir uns nicht ganz verweigern können. Aber wenn wir das nicht bändigen in Europa, dann ist das das Ende dieses Europa, das wir seit einigen Jahrzehnten, in Westdeutschland viel länger und wir in Polen seit etwa 3 Jahrzehnten genießen.
Sind Sie denn zuversichtlich, dass der neue Bundeskanzler Friedrich Merz, der ja Polen auch häufig besucht hat, dass der nun der Mann ist, der Schwung in diese Beziehung hineinbringt?
Das erwarte ich von ihm und das traue ich ihm zu. Ich glaube, er versteht die Grundprobleme. Er hat den Ehrgeiz, eine neue Politik zu machen. So ganz neu kann die Politik nicht sein, das ist keine Stunde Null, aber ich glaube, er weiß, dass es so nicht weitergeht wie in den vergangenen Jahren. Er will es anders machen. Ich glaube, er verdient etwas Vertrauen auf der polnischen Seite und sonst verdient er, glaube ich, große Ehrlichkeit im Gespräch über das, was gut geht und über das, was nicht gut geht. Ich glaube, dass wir uns im deutsch-polnischen Verhältnis diese Ehrlichkeit im Gespräch leisten können.
Dann, Herr Reiter, zum Schluss nur noch eine Frage. Sie haben als polnischer Botschafter in der Bundesrepublik ja sehr viel für die Neugestaltung der Beziehungen zwischen Warschau und Berlin getan. Wenn Sie heute noch Botschafter wären, was würden Sie denn Ihrem deutschen Kollegen in Warschau als dringendste Maßnahme empfehlen?
Ich bin kein Botschafter, ich werde kein Botschafter sein. Mein deutscher Kollege weiß, was er zu tun hat. Ich bin nicht enttäuscht, dass es Rückschläge gibt, sondern ich glaube, damit muss man immer rechnen. Und bei aller Freude über die Erfolge, die wir hoffentlich werden genießen können, feiern können, das ist eine Sisyphus-Arbeit, dieses deutsch-polnische Verhältnis. Wir brauchen dafür viel Geduld, und also einen langen Atem und eine gute Kenntnis der Geschichte. Ohne gute Kenntnis der Geschichte kann man dieses Verhältnis nicht sinnvoll gestalten.
Vielen Dank, Herr Reiter.
Ich danke Ihnen.
Das deutsch-polnische Verhältnis muss raus aus dem Wartemodus, argumentiert der ehemalige Botschafter Polens in Deutschland, Janusz Reiter. Er ist Gründer und Vorsitzender des Center for International Relations in Warschau. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.